Ich lese den Predigttext aus 2. Chronik 20, die Verse 6 bis 12. 2. Chronik 20, Verse 6 bis 12. O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus, und wir in unserer Not zu dir schreien, so wollest du hören und helfen. Und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir, durch deren Land du Israel nicht erlaubt hast, als du sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften, siehe, diese vergelten uns das damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, dass du uns doch zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Wort Gottes aus 2. Chronik 20. Der Beter dieses Gebets ist der König Josaphat. Josaphat ist der erste gute König des Südreiches seit dem König Salomo. Wenn man in einigen Kapiteln vorher ein bisschen nachliest, kann man sehen, was für ein guter Mann Josaphat war. Zum einen war sein Herz gottesfürchtig. Er rannte nicht den Götzen nach, sondern er suchte Gott. Er war sogar so mutig, dass er das Land reinigen ließ. Er ließ alle Höhen abschaffen, dort, wo die Israeliten den Götzen opferten, und er ließ auch alle Statuen der Aschera, einer Göttin aus dem Umfeld von Israel, abreißen. Und dann nahm er sich vertrauenswürdige Leiter und Leviten, gab ihnen das Buch des Gesetzes, die Bibel, und sagte ihnen, geht hinaus in das Land und lehrt das ganze Volk, was in diesem Buch steht. Und so richtete Josaphat sein Volk wieder auf den wahren Gott aus. Und dafür wurde Josaphat, der König, gesegnet. Gott gab ihm Reichtum und Macht. Und die Völker um Juda haben sogar angefangen, ihm Tribut zu bringen. Sie schickten ihm Silber und Vieh und andere Geschenke. Dazu hin war Josaphat auch noch ein großer Bauherr. Er errichtete Burgen, Städte und Kornspeicher. In der Tat, Josaphat war ein guter und gesegneter König. Die Bibel spricht ein großes Lob über ihn aus. Und zwar sagt sie, er wandelte in den Wegen seines Vaters David. David ist ja der Vorzeigemann und Vorzeigekönig. Und wenn jemand mit David verglichen wird, dann ist das ein sehr, sehr großes Lob. Nun, eines Morgens weckt das Gezwitscher der Vögel im Garten Josaphat auf. Er macht sich müde auf zur Kaffeemaschine, lässt sich den Kaffee raus und tritt auf den Balkon und schaut von seinem Balkon hinunter auf den Tempel. Er sieht direkt auf die Tempelfassade, die von der aufgehenden Sonne golden aufleuchtet. Und er denkt sich, es ist traurig. Dieser Tempel ist noch nicht einmal 100 Jahre alt und schon haben es diese Israeliten geschafft, wieder von Gott abzufallen. Aber dann schüttelt er diese Gedanken ab und sagt, egal, jetzt gerade läuft es ja eigentlich gut. Er hat das Rechtssystem neu geordnet, er hat die Führer des Volkes zurück zu Gott gebracht. Was konnte schon schiefgehen? Plötzlich ruft ihn ein Bote aus dem Nachdenken und er sagt, mein Herr, König, Sie kommen, Moab, Ammon und die Edomiter, sie sind um das Meer herumgewandert und sie sind jetzt gerade bei En-Gedi und sie ziehen herauf, um Jerusalem zu zerstören. Es sind Tausende, was sollen wir machen? Dem König friert das Herz ein. Er ist ja verantwortlich für dieses ganze Volk, für diese Stadt. Er muss schauen, dass sie sicher sind. Er trägt die Verantwortung für das Volk. Was soll er machen? Ein ganz kurzer Exkurs hier, um etwas zu erklären. Und zwar habe ich gesagt, Moab, Ammon und die Edomiter kommen, um anzugreifen. Und hier im Text steht die vom Gebirge Seir. Das sind dieselben. Die vom Gebirge Seir und Edomiter sind dieselben. Und im Text steht auch noch Meuniter, das sind auch noch einmal dieselben wie die Edomiter. Einfach, dass das erklärt ist. Also, Josaphat erhält diese Kunde, dass diese drei Völker da einige Kilometer vor Jerusalem stehen. Und sofort nimmt er das Telefon und ruft seinen General an und sagt, er soll die Armeen bereitstellen und die Kampfflugzeuge auftanken, um die feindlichen Völker kaputt zu machen. Nein, das macht er nicht. Was er tut, ist genial. Er lässt ein riesiges Fasten im ganzen Land ausrufen. Und er beruft eine große Gebetsgemeinschaft ein, die alle nach Jerusalem kommen. Von allen Städten kommen die Leute gemeinsam nach Jerusalem, um zu beten. Das Land steht in Einheit zusammen, um in dieser Not zu Gott zu beten. Und Josaphat als Leiter des Volkes stellt sich vor den Tempel und betet, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Völker? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Das ist der erste Teil von Josaphats Gebet. Das Erste, was er tut, ist Gott anzubeten. Er stellt sich einfach mal hin und lobt Gott. Er sagt Gott, dass Gott der König der Könige ist, dass seine Kraft unvergleichlich ist und dass Gott alles unter Kontrolle hat. Er sagt Gott, wer Gott ist und was Gott kann. Wenn ich dort wäre, würde mich das wahnsinnig machen. Weil ich weiß gerade, jetzt kommen gerade eine riesige Armee von Feinden kommt auf Jerusalem zu und wir müssen vorwärts machen, schnell beten, Gott hilft doch und dann vorbereiten. Aber Josaphat stellt sich erstmal hin und beginnt damit Gott zu loben. Und Josaphat macht das, weil er eine bestimmte Haltung vor Gott hat. Dass Josaphat so beginnt, zeigt zum einen, dass er einen großen Respekt und eine Ehrfurcht vor Gott hat. Er beginnt damit, Gott zu loben und nicht damit zu verlangen. Er betet ihn an und verehrt ihn und beklagt sich nicht und fordert nicht zuerst. Josaphat hat Ehrfurcht vor Gott. Und diese Ehrfurcht bricht auch nicht zusammen, wenn er unter Druck gerät. Zum anderen erinnert dieser Einstieg ihn selbst und sein Volk daran, wer Gott ist. Sie sagen zuerst Gott, wer er ist und was er alles kann, damit er sich selbst und sein Volk daran erinnert, wer Gott ist und was er alles kann. Josaphat klärt gleich zu Beginn des Gebetes, wer dieser Gott ist. Und das hat Auswirkungen auf den Rest des Gebetes. Wenn Josaphat und sein Volk wissen, dass Gott alles kann und dass er mächtig und stark ist, dann hat er viel das größere Vertrauen, wenn er später im Gebet bittet, dass Gott ihnen hilft. Schon ganz am Anfang dieses Gebetes sieht man etwas, was ganz bezeichnend für Josaphat, für sein Leben und auch für dieses Gebet ist. Und zwar, er wendet den Blick weg von sich selbst und von seinen Problemen und hin zu Gott. Es ist spannend, sich in Erinnerung zu rufen, dass Josaphat ja ein König ist. Das heißt, er war gut vertraut mit der Situation, dass Bittsteller zu ihm kommen. Die kommen zu ihm und brauchen die Hilfe des Königs. Und natürlich kann da nicht jemand kommen und sagen, so, jetzt machst du mal hier die königlichen Jäger hin, ich brauche die, damit die die Wölfe erlegen, sondern die kommen, verneigen sich vor dem König, sagen ihm vielleicht ein, zwei, drei Sachen, was sie an dem König schätzen und kommen danach mit der Bitte dafür, was sie brauchen. Nicht um dem König zu schmeicheln, sondern um das Verhältnis richtig zu setzen zwischen Bittsteller und dem, der helfen kann. Und Josaphat, als König, der eigentlich immer der ist, der hilft, begibt sich jetzt in die Situation dessen, der Hilfe braucht. Und Josaphat kann darin ein großes Vorbild sein. Ich möchte selbst, wenn ich bete, nicht direkt zu Gott kommen mit meinem ganzen Päckchen von Sorgen und ihm alles hinklatschen und dann wieder gehen, sondern zuerst das andere Päckchen bringen, das Päckchen von Lob und Anbetung und dann das zweite Päckchen auch noch hinlegen. Denn Gott verdient es immer, angebetet zu werden, egal was die Situation ist. Auch wenn die Situation noch so schlimm und schrecklich ist, Gott verdient es immer, angebetet zu werden. Und jetzt, gerade in der FEG Bern, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das sehr viel hilft sogar. Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem in der Seelsorge und dieser Person ging es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Und ich wusste einfach nicht, was ich machen und sagen soll. Ich hatte keine Ahnung, als so junger Mensch ohne Lebenserfahrung. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte. Und dann habe ich einfach gesagt, komm, lass uns gemeinsam beten und Danke sagen für diese schreckliche Situation, in der du gerade bist. Und da hat mich die Person groß angeschaut. Und dann haben wir das aber gemacht. Und wir haben gedankt, dass diese Person in dieser schrecklichen Situation ist, dass Gott sie da hineingeführt hat, weil wir glauben, dass Gott souverän ist und dass er alles im Griff hat. Wir haben gedankt und das hat einen großen Unterschied gemacht in ihrem Leben. Es geht ihr so viel besser jetzt, das hätte ich selber nicht geglaubt. Also, das Gebet von Josaphat beginnt mit Lob und Anbetung. Dann, nach seinem Einstieg, betet er weiter. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause, und zu dir schreien in unserer Not und du wirst hören und helfen. Im zweiten Teil des Gebets geht Josaphat weg vom allgemeinen Lob zum spezifischen Lob. Er erinnert sich selbst und das Volk an das, was Gott schon für Israel gemacht hat. Er erinnert sie daran, wie gut Gott schon war. Und er macht noch etwas, nämlich erinnert er das Volk und sich selbst und Gott an die Versprechen von Gott. Zum einen erinnert er Gott an das Versprechen, dass Gott dem Volk das Land geben will. Und er sagt, ja Gott, du hast das auch schon gemacht. Du hast den Leuten, den Nachkommen Abrahams, dieses Land gegeben. Aber jetzt ist es bedroht. Jetzt ist dieses Erbe, das du uns versprochen hast, bedroht. Und zum anderen erinnert Josaphat an das Gebet Salomos, das er bei der Eröffnung des Tempels gesprochen hat. Nachdem Salomo gebetet hatte, erschien Gott Salomo und sagte zu ihm, so sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Gott verspricht, dass wenn jemand vor diesem Tempel steht und Not hat, dass Gott darauf hören wird. Und Josaphat glaubt an diese Verheißungen. Er glaubt an die Verheißung, dass dem Volk das Land gehören soll, und er glaubt an die Verheißung, dass Gott auf das Gebet vor dem Tempel hört. Und deshalb erinnert er Gott an diese Verheißungen. Es ist eigentlich noch spannend, weil Gott muss man ja nicht an Verheißungen erinnern. Gott weiß ja alles, was er gesagt hat. Aber wenn wir das tun, oder wenn Josaphat das tut und Gott an die Verheißungen erinnert, dann drückt er wieder eine Abhängigkeit aus und er drückt ein Vertrauen aus. Er sagt Gott, Gott, du hast versprochen, dass du uns das Land geben willst und ich stehe jetzt vor dir und glaube, dass du dieses Versprechen wahr machen wirst. Ich glaube an dich und ich glaube dir, Gott. Das Gebet zeigt unsere Abhängigkeit von Gott. Und Josaphat wieder einmal wendet seinen Blick weg von sich selbst und seiner Situation und hin zu Gott. Ich denke, wir dürfen ebenfalls in unseren Gebeten Gott an seine Versprechungen erinnern und ihm sagen, dass wir ihm vertrauen, dass er diese Versprechungen auch einhält. Als Beispiel, die meisten hier kennen sicher diesen Vers, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich glaube, wir dürfen, wenn wir beten, Gott an diesen Satz erinnern. Wir dürfen ihm sagen, Gott, aber du hast gesagt, dass alles zu meinem Besten dienen soll. Du hast es gesagt. Und ich glaube dir, dass du das auch hältst. Ich glaube dir, dass alles, was mir geschieht, wirklich zu meinem Besten dienen wird. Ich vertraue dir. Bitte zeige mir aber, dass du es gut meinst. Und ich glaube, dass wir dazu hin, so wie Josaphat, er erinnert sich selbst und das Volk auch an die ganzen Versprechungen, die Gott schon gehalten hat. Er zeigt ihnen, was Gott schon Gutes getan hat, dass Gott zum Beispiel das Land schon gegeben hat. Und ich glaube, auch das hilft uns, wenn wir uns selbst und uns gegenseitig daran erinnern, was Gott spezifisch schon Gutes in unserem Leben getan hat. Wenn wir uns hinsetzen und darüber nachdenken, was hat Gott schon für mich Gutes getan? Wir werden wahrscheinlich die meisten nicht fertig. Einmal war ich mit einem Freund unterwegs. Wir waren spazieren und dann hat er gesagt, ach Jonin, dieser und dieser, nennen wir ihn Karl, der wird immer so gut behandelt. Alle sind immer nett zu ihm, alle loben ihn immer, alle finden ihn immer cool. Aber mich findet nie jemand cool. Und ich habe ganz etwas anderes verdient. Ich habe es auch verdient, gut behandelt zu werden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, manchmal habe ich nicht so viel Geduld mit ihm, habe ich zu ihm gesagt, weißt du, was du verdient hast? Als Mensch hast du es verdient, in der Hölle die ganze Ewigkeit lang zu schmoren. Das ist das, was du verdient hast. Aber ich musste das selbst vorher lernen. Es stimmt ja, das ist das Einzige, was wir verdient haben als Menschen, ist, dass wir unsere Strafe abbezahlen für alle Ewigkeit. Und alles andere, was mit uns geschieht, ist nur Gnade von Gott. Schon nur, dass wir nicht für Ewigkeit in die Hölle müssen, ist die größte Gnade, die wir uns überhaupt vorstellen können. Dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und am Kreuz für uns gestorben ist, das alleine ist schon eine so gute Tat von Gott für uns. Wir brauchen nichts mehr anderes. Und ich denke, gerade das hilft uns auch für unsere Gebete, wenn wir ein großes Anliegen vor Gott bringen müssen, dass wir uns daran erinnern, was er schon Gutes für uns getan hat und ihm dafür danken. Also, wie Josaphat sich selbst und sein Volk erinnert, dürfen auch wir, Gott, uns selbst und unsere Geschwister immer wieder an Gottes Versprechungen erinnern und auch an das, was Gott schon für uns getan hat. Das war der zweite Teil des Gebets. Jetzt erst kommt Josaphat zum eigentlichen Problem, das er hat, zur Klage. Er sagt: Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast. Josaphat sagt hier, dass sie nicht durch das Gebiet von Ammon, Edom und Moab ziehen durften. In meiner Bibel steht aber, dass sie durch dieses Gebiet ziehen durften. Wie bringt man das nun in Einklang? Meines Erachtens, oder so wie ich es verstehe, meint Josaphat hier, dass sie nicht mordend und plündernd und raubend durch dieses Gebiet ziehen mussten, sondern Gott sagt ihnen, dass sie nur durch dieses Gebiet ziehen dürfen, aber nicht links und rechts abweichen dürfen, sondern sie müssen durch das Gebiet hindurch und die Völker in Ruhe lassen. Gott wollte, dass Israel Ammon, Moab und Edom in Ruhe lässt und dann ins Land Kanaan zieht und diese Völker dort aus dem Land Kanaan vertreibt. Ammon, Edom und Moab sollten bestehen bleiben. Warum? Sie waren verwandt mit Israel. Edom als Nachkommen von Esau und Ammon und Moab als Nachkommen von Lot. Gott hatte eigentlich Gutes vor mit diesen Völkern. Gott wollte eigentlich, dass Israel ein Licht ist für diese Völker rundherum, dass die Brüdervölker von Israel dieses Licht aufnehmen und dass so das Licht immer weitergeht. Aber jetzt stehen genau diese drei Völker, genau die drei Völker, die Israel verschont hat vor Jerusalem. Genau diese Völker, mit denen sie so gut umgegangen sind, stehen da, um es zu vernichten. Das ist ziemlich ungerecht. Eine solche Ungerechtigkeit und Undankbarkeit sollte einen eigentlich wütend machen. Aber Josaphat ist einfach unglaublich weise. Er regt sich nicht auf, er wird nicht wütend, er ruft kein stärkeres Volk, irgendwie Ägypten oder Babylon, um denen Eis auszuwischen. Er bringt einfach alles, was ihm geschieht, zu Gott. Er sagt ihm ganz genau, was geschieht. Er sagt: Gott, guck, diese Völker, sie sind so ungerecht zu uns, wir haben sie verschont, jetzt verschonen sie uns nicht. Er bringt alles, was ihn beschäftigt, zu ihm. Einmal mehr sieht man das Vertrauen auf Gott und nicht auf sich selbst. Er schaut weg von sich selbst und von dem, was er tun kann, und hin zu Gott. Josaphat muss nicht selbst seine Gerechtigkeit schaffen. Josaphat muss nicht selbst sich aus dem Leid erlösen, sondern er geht zu Gott und sagt ihm, was ihn beschäftigt. Das ist wieder ein Vorbild für uns. Wenn uns Unrecht geschieht, wenn wir im Leid stecken, klar können wir Dinge tun, aber letztendlich ist es Gott, der uns daraus befreit. Gerade bei der Gerechtigkeit, wenn Leute uns Unrecht tun, sollen wir uns nicht selbst rächen, sondern wir sollen es zu Gott bringen. Er ist der Richter und wird Gerechtigkeit schaffen. Josaphat schaut weg von sich selbst und hin zu Gott. Und zuletzt kommt Josaphat zu seiner Bitte. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Das ist die genialste Passage in diesem Gebet. Er, Josaphat, der König eines ganzen Volkes. Wir wissen aus den Kapiteln vorher, ihm untersteht eine Armee von 1.160.000 Soldaten. Er hat eine befestigte Stadt unter sich, er hat Burgen, er hat Waffen, er hat Heere. Er hat alles, was man braucht, um eine Armee zurückzuschlagen. Aber er steht nicht vor sein Volk und schwingt motivierende Reden und sagt: Jetzt kämpfen wir bis zum letzten Mann, sondern er steht vor Gott und sagt: Gott, wir haben keine Kraft. Josaphat sieht ein, dass er sich selbst nicht retten und sich selbst nicht erlösen kann. Und mit ihm zusammen sieht das ganze Volk ein, wir können uns selbst nicht retten. Und deshalb wenden sie sich an Gott mit der Bitte, dass Gott sie erlöst und dass Gott sie rettet und dass Gott für sie kämpft. Es ist dieser eine Satz von Josaphat: Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und deswegen, vor allem wegen diesem Satz, sollte Josaphat unser Vorbild sein. Wir brauchen diese Selbsterkenntnis von Josaphat, dass in uns keine Kraft ist und dass wir es nicht können. Wir können es nicht alleine tun. Aber dann brauchen wir gleichzeitig auch seine Gotteserkenntnis. In Gottes Hand ist Kraft und Macht. Und diese Haltung brauchen wir in allen Bereichen des Lebens. Gerade wenn wir in tiefer Not und in tiefem Leid stecken, müssen wir wissen, wir können es nicht selbst, aber Gott kann es. Und noch wichtiger ist diese Haltung bei der Grundlage unseres Glaubens. Bei unserer Frage, wie wir gerecht vor Gottes Gericht dastehen können. Ich habe es schon gesagt, was wir verdient haben, ist für alle Ewigkeit in der Hölle zu sein. Das ist das, was wir aus uns selbst heraus produzieren können. Es ist nicht viel. Wenn wir uns fragen, wie kann ich gerecht vor Gott stehen, dann brauchen wir genau diese Selbsterkenntnis von Josaphat. In uns ist keine Kraft gegen diese Sünde, die gegen uns kommt. Aber wir müssen gleichzeitig auch verstehen, dass bei Gott Kraft und Macht ist. Wir müssen sehen, dass er mächtig ist. Und dann müssen wir auch noch wissen, dass er uns erhört. Also, wir müssen wissen, wir haben keine Kraft und Macht, um uns selbst gerecht zu machen. Wir müssen wissen, dass Gott Kraft und Macht hat, um uns gerecht zu machen. Und wir müssen wissen, dass Gott uns hört und seine Gerechtigkeit uns geben möchte. Und das hat er gemacht. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er für jeden hier drin die Schuld bezahlt, die er selbst hätte bezahlen müssen. In keinem von uns ist genug Kraft, um Gott irgendwie davon zu überzeugen, dass er würdig wäre, gerettet zu werden. Keiner von uns kann Gott irgendetwas bringen, bei dem Gott sagt, ah doch, ja, das überzeugt mich jetzt, dich muss ich retten. Nein, keiner von uns kann irgend so etwas bringen. Er steht nur hier, schaut uns an als unser Häuflein Elend, das wir sind, und sagt, da ist nichts, was mich überzeugt, dich zu retten, außer dass ich es will. Und ich will dich retten. Seine Macht und Kraft ist es, die uns erlöst, nicht wir selbst. Wir müssen als Christen, genau gleich wie Josaphat, immer wieder merken, gerade wenn wir erlöst wurden, aber auch später, wir müssen immer wieder merken, dass in uns keine Macht und Kraft ist, aber dass bei Gott alle Macht und Kraft ist. Und genau das hängt auch mit dem Text aus Hebräer 12 zusammen. Wir müssen nicht auf uns selbst schauen, auf das, was wir können oder nicht können, sondern aufschauen zu dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, zu Jesus Christus. Diese Haltung von Josaphat hilft ganz viel. Sie bringt viele Dinge wieder ins Lot. Es befreit uns von einem zu hohen Erwartungsdruck an uns selbst und unsere Mitchristen, wenn wir nicht denken, dass wir uns selbst immer gerecht machen müssen. Und es nimmt uns auch allen Grund zu Hochmut und zu Selbstruhm. Wir können uns nicht auf uns selbst verlassen, auf unsere Kraft, nur auf Gott. Also, wenn wir wie Josaphat in all unseren Gebeten unsere Hoffnung auf Gott setzen, wenn wir weg von uns selbst und hin zu Gott schauen, dann kann unser Herz ruhig werden. Egal, was geschieht, es gibt nichts, was Gott nicht lösen kann. Damals konnten Josaphat und seinem Volk nicht einmal drei Völker etwas anhaben. Nach seinem Gebet, um die Geschichte noch fertig zu machen, bekommt das Volk eine Prophezeiung. Und zwar steht dort: Fürchtet euch nicht, ihr werdet nicht kämpfen, sondern ich werde für euch kämpfen. Und sie ziehen aus, treffen auf das Heerlager von Ammoniter, Moabiter und Edomiter, und sie sind alle schon tot. Das Heer von Josaphat musste nicht einmal ein bisschen kämpfen. Wir haben einen starken und guten Gott, der uns hört. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Wir beten miteinander. Jesus, danke, dass wir nicht auf uns selbst schauen müssen, dass wir schwach sind und dass keine Kraft in uns ist, aber dass bei dir alle Macht ist. Herr, wir bitten dich, dass wir auf dich schauen können, dass wir deine Kraft und Macht sehen können und dass du uns erhörst, wenn wir vor dir stehen und deine Hilfe brauchen. Lass unser Vertrauen auf dich so groß sein, wie das von Josaphat auf dich war. Dir, Gott, gehört alle Ehre, alle Herrlichkeit, aller Ruhm, denn du bist ein guter Gott. Amen.